Die heutige Predigt aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 13 bis 18, habe ich überschrieben, der Liebesdienst an den Geschwistern in der Gemeinde durch die Freiheit, in die uns Christus berufen hat. Also dieser Text hat mir schon zu schaffen gemacht. Ich hätte lieber einen anderen Text gehabt, aber so ist halt. Er steht auch in der Bibel und er hat uns viel zu sagen. Aber ich habe eben die negativen Texte habe ich nicht ganz so gern. Aber gehört auch dazu. Ich lese uns Galater 5, die Verse 13 bis 18. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem, 3. Mose 19, Vers 18, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass er nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Ja, liebe Geschwister, in der durch Christus erworbenen Freiheit zu stehen, ist eine Sache. Doch was bedeutet Leben in dieser Freiheit? Nach der christlichen Stellung, die Paulus in den ersten 12 Versen von Galater 5 behandelt, beschreibt er nun in unserem Abschnitt die christliche Praxis. Der Gläubige begreift seine Stellung in Christus nicht wirklich, wenn er sie nicht praktiziert. Und er versteht den christlichen Lebenswandel nicht wirklich, wenn er nicht dessen Begründung in der christlichen Stellung kennt. Wie in Römer 13, 8 bis 10 ist der Ausgangspunkt des Paulus die göttliche Liebe. Und wie in Römer 8 behandelt er den Lebenswandel unter dem Aspekt des Gegensatzes von Geist und Fleisch. Dabei ist bemerkenswert, dass er das Gesetz zur Sprache bringt. Vorher hat Paulus ausgeführt, dass wir das Gesetz nicht als Beitrag zu unserer Errettung betrachten dürfen. Das bedeutet aber nicht, dass wir mit dem Gesetz nichts mehr zu tun haben. Die Forderung des Gesetzes wird durch den Geist in uns erfüllt. Indirekt scheint Paulus sich hier wieder an die Irrlehrer zu wenden, indem er nämlich den Nachdruck auf ein Leben in Liebe, in der Kraft des Geistes legt, macht er deutlich, dass die christliche Freiheit alles andere als ein zügelloses Leben bedeutet. Primär richtet er sich aber an die Galater selbst, die augenscheinlich große Schwierigkeiten miteinander hatten, wobei sie sich bissen und fraßen, schon kräftige Worte in Vers 15. Es ist gut vorstellbar, dass es in den galatischen Gemeinden drei Parteien gab. Erstens eine paulinische Partei. Das ist eine Geistverwandte des Paulus, dann eine judaistische Partei, das sahen die Anhänger der Irrlehrer, und schließlich eine liberale Partei, das heißt eine mit zügellosen Auffassungen über die christliche Freiheit. Ich versuche jetzt Vers zu Vers vorzugehen. Wir beginnen mit Vers 13. Gleich zu Anfang in Vers 13 setzt sich Paulus wieder von den Irrlehrern ab. indem er sie den Galatern gegenüberstellt. Die Aufwiegler in Vers 12 riefen seinem Leben unter der Sklaverei des Gesetzes auf. Aber, sagt Paulus, ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Wobei der Nachdruck auf dem ihr liegt. Und bei den Brüdern gehören natürlich die Schwestern auch dazu. Christus ist es, der uns gerufen hat, und zwar, um frei zu sein. Für die Freiheit hat uns Christus frei gemacht. Wie es auch im Vers 1 dieses Kapitels heißt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft auflegen. Wahre Freiheit bedeutet aber keine Zügellosigkeit, denn das wäre eine falsche Freiheit, die nur zum Deckmantel der Bosheit taugt. 1. Petrus 2,16. Wahre Freiheit ist nicht Freiheit des Fleisches, denn dies nur die Sklaverei der eigenen Leidenschaften und Lüste. Nein, wahre Freiheit bedeutet Unterwerfung unter Christus anstatt Autonomie und Selbstbestimmung. Bedeutet Selbstbeherrschung in der Kraft des Geistes statt ungezügelter Begierden. Das bedeutet drittens aufopfernde Liebe gegen die, die uns umgeben, statt Egozentrik. Die Freiheit darf nicht gebraucht oder missbraucht werden zu einem Anlass für das Fleisch. Das Fleisch ist hier die sündige Natur, die auch jeder Gläubige mit sich herumträgt. Das Wort für Anlass bedeutet eigentlich Ausgangspunkt, Stützpunkt, vor allem im Sinn einer militärischen Operationspraxis. Hier bedeutet es so viel wie Gelegenheit oder Vorwand. Die Tatsache, in Christus frei zu sein, soll der Christ nicht als Vorwand benutzen, seinem Fleisch freien Lauf zu lassen. Wie oft wird doch die christliche Freiheit tatsächlich als Vorwand für alle möglichen sündigen Vergnügungen und schädlichen Angewohnheiten benutzt. Dem stellt Paulus gegenüber, dass wahre christliche Freiheit gerade die Unterwerfung des Fleisches unter die Kraft und Leitung des Heiligen Geistes bedeutet. Das Fleisch denkt stets an sich selbst, an seine Leidenschaften und Lüste. Nach dem weltlichen Sprichwort, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Dort aber, wo der Geist die Oberhoheit hat, wird das Herz auf den Dienst am Nächsten im Geist der Liebe gerichtet. Die wahre Liebe, die aus Gott ist, fordert nicht und sucht nicht den eigenen Vorteil. 1. Korinther 13, 5 aus dem Hohen Lied der Liebe, sondern gibt und verschwendet sich für den Nächsten, wie Gott das in Christus für uns getan hat. Liebe ist der Ausgangspunkt des christlichen Lebenswandels, aber auch das Mittel, durch das wahres Dienen erst möglich wird. Paulus spricht hier nicht von einem Dienen aus Liebe, sondern durch Liebe, Vers 6. Dieses Dienen ist eigentlich der Sklavendienst und Paulus verwendet hier offensichtlich mit Absicht das Paradoxon. Wahre Freiheit heißt, sich zum Sklaven anderer zu machen. Übrigens wird dabei nicht der Wille des anderen gegenüber dem eigenen Willen zum Maßstab genommen, denn dann verliert ein Mensch seine Freiheit wieder. Nein, es geht um das freiwillige Dienen am anderen, wobei der Wille Gottes der Maßstab ist. ihr seid um einen teuren Preis erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Christus ist auch darin das unerreichbare Vorbild. Lukas 22 und andere. Vers 14. Wenn die Galater so gerne das Gesetz erfüllen wollten, dann sollten sie doch bedenken, dass die Liebe der eigentliche Sinn und Inhalt des Gesetzes ist. Die Galater sollen einander durch die Liebe dienen, denn das ganze Gesetz ist in dem Liebesgebot erfüllt. Das Gesetz in diesem Sinne ist in einem Wort erfüllt. Hier steht nicht Gebot, sondern Wort. Wie das Alte Testament eigentlich auch nicht von 10 Geboten, sondern von 10 Worten spricht. Auch Jesus benutzt Wort und Gebot im Johannesevangelium nebeneinander. Johannes 14, 15. Es steht, das Gesetz werde in einem Wort erfüllt. Das kann auch heißen, praktisch vollbracht, Römer 8, 14. Kann aber auch bedeuten, ausgedrückt, dargestellt, zusammengefasst, hat hier einen Höhepunkt, das Ziel erreicht. Beides passt gut in den Zusammenhang. Der Sinn ist hier also, dass der Mensch das Gesetz erfüllt, indem er den Nächsten liebt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist ein Wort, das nicht erst im Neuen Testament vorkommt. Um den eigenen Inhalt des Gesetzes anzugeben, sondern es kommt schon in 3. Mose 18, 8b vor. Auch die Juden zur Zeit des Neuen Testaments sahen in diesem Wort den Zusammenhang, die Zusammenfassung und den Höhepunkt des Gesetzes, Lukas 10, 27. Heute wird in bestimmten psychologischen Kreisen viel Wesens darum gemacht, dass wir uns zunächst selbst lieb haben müssen, bevor wir einen anderen lieben können. Aber es steht hier kein Gebot, uns selbst zu lieben. Es wird davon ausgegangen, dass der psychisch normale Mensch sich selbst liebt. Das heißt, sich ohne Vorbehalte annimmt und mit derselben Natürlichkeit, Innigkeit und Direktheit müssen wir unseren Nächsten lieben. Der Nächste ist nicht nur mein Volksgenosse oder Freund, sondern auch, und jetzt wird schwierig, auch mein Feind, Matthäus 5, 43. Oder auch jeder Mensch, der mir über den Weg geschickt wird und der meine Liebe nötig hat, Lukas 10. Eine derartige Nächstenliebe können wir nicht von uns aus erbringen, sondern nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Natürlich will Paulus damit nicht sagen, das Gesetz umfasse nicht auch die Beziehung zu Gott. Christus hat das Gesetz in 2 Worten zusammengefasst. Gott über alles lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Matthäus 22. Das weiß Paulus natürlich auch. Auch er kennt nicht nur die 2. Gesetzestafel, sondern ebenfalls auch die 1. Dass er hier nur das 2. Wort nennt, geschieht einfach, weil er in diesem Abschnitt von den Beziehungen der Galater zu ihren Mitmenschen, vor allem den Mitgläubigen, spricht. Dasselbe tut er in Römer 13, 9 auch und Jesus in Matthäus 7, 12. Freilich, Nächstenliebe setzt immer die Liebe zu Gott voraus. Ohne diese ist wahre Nächstenliebe überhaupt nicht möglich. Es geht hier nicht um 2 verschiedene Arten von Liebe, sondern um ein und dieselbe Liebe. Daher wird das ganze Gesetz zusammengefasst in einem Wort, in einem Gebot, das der Liebe. Vers 15, dieser schwierige Vers. Paulus unterstellt hier die Möglichkeit, die Galater könnten sich einander beißen und fressen. Da hat er sich kräftig ausgedrückt. Natürlich nur im bildlichen Sinn, doch würde er das nicht geäußert haben, wenn nicht tatsächlich die Gefahr dafür bestanden hätte. Wir wissen allerdings nichts von dem Hintergrund der Bedrohung. Paulus kann kaum gemeint haben, die Galater dürften nicht über das Gesetz diskutieren. Denn gerade das tut er angesichts der Irrlehrer im Galaterbrief selbst. Streitsucht ist ein Werk des Fleisches. Verse 20 folgende unseres Kapitels. Selbst bei den ernstesten Konflikten in der Gemeinde und wenn es um die höchsten Werte geht, darf das Fleisch niemals wirksam werden. Einander im Bösen begegnen führt unweigerlich zu Opfern, indem Menschen aus der Gemeinde fortlaufen oder, wenn es ganz schlimm kommt, gar in den Nervenkliniken landen. Und das ist das Gegenteil von dem gegenseitigen Dienst durch die Liebe. Möglicherweise waren in Galatien eben solche Parteien entstanden wie in Korinth. Da hat ja der Paulus auch seine lieben Sorgen gehabt. Das hätten dann mindestens drei sein können. Erstens mag es eine Strömung gegeben haben, die als geistverwandt mit Paulus bezeichnet werden könnte. Zweitens werden auch die Irrlehrer ihre Parteigänger unter den Galatern gesammelt haben. Eine Partei von Judaisten, die der Beschneidung und dem Halten des mosaischen Gesetzes das Wort reden. Drittens lässt sich eine liberale Strömung denken, bei der die christliche Freiheit falsch interpretiert und als Freibrief für ein weltliches Leben angesehen wurde, als Anlass für das Fleisch. Die Gegensätze zwischen diesen Parteien können tatsächlich so groß gewesen sein, dass man sich vorstellen kann, wie sie sich gegenseitig zugrunde richten. Es scheint eine gewisse Steigerung in den verwendeten Verben zu liegen. Zunächst beißen, das heißt verwunden, dem anderen Schaden und Schmerzen zufügen. Dann folgt das Fressen, das heißt einander die Luft zum Atmen nicht gönnen. Und das zusammen mit dem Beißen an wilde Tiere erinnert. Das Bild, das uns auch an einigen Bibelstellen aus dem Alten Testament bekannt ist. Drittens, verschlingen sie sich aus Hass, dass sie einander nicht mehr ertragen können und im Hass auseinandergehen. Man bereitet sich gegenseitig ein solches Verderben, dass nichts voneinander übrig lässt. Obwohl Paulus nicht sagt, bei den Galatern sei es schon derart weit gediehen, ist es doch deutlich, dass das, wo das Fleisch freies Spiel hat, es wohl so weit kommen kann. Vers 16. Paulus hat im Vorangehenden für die wahre christliche Freiheit plädiert. Gleichzeitig aber vor der zügellosen Interpretation dieser Freiheit gewarnt. Er hat sich dafür eingesetzt, dass wir einander durch die Liebe dienen und auf die Gefahr hingewiesen, dass wir in eine Haltung von Hass und Neid geraten können. Dasselbe sagt er jetzt auf eine andere Weise, indem er nämlich über das Verhältnis von Fleisch und Geist spricht. Wir haben gesehen, der alte Mensch wird durch das Fleisch, das heißt durch die sündige Natur beherrscht, während über den neuen Menschen der Geist regiert. Die neue Natur des Christen hat keine Kraft in sich selbst. Wenn sie nicht den Heiligen Geist hätte, dann würde das Fleisch nur allzu bald wieder das Haupt erheben und sie ganz und gar unter seine Kontrolle bringen. Der Gläubige aber hat den Geist empfangen, der in ihm die Kraftquelle bildet, durch die er nach Gottes Willen leben kann. Es reicht aber nicht aus, den Geist empfangen zu haben. Der Gläubige steht in der Verantwortlichkeit, auch tatsächlich in der Kraft dieses Geistes zu wandeln, das heißt zu leben. Das tut er, indem er nicht auf sich selbst vertraut, sondern einzig allein auf Gott und seinen Geist. Außerdem muss er sich nahe bei Gott halten, nahe bei Christus bleiben, indem er betet und das Wort Gottes zu sich reden lässt und in einem Geist der Abhängigkeit und des Gehorsams lebt. Das formale Ziel des Christenlebens ist also nicht das Vollbringen des Gesetzes, sondern das Wirkenlassen des Heiligen Geistes im praktischen Leben. Dann werden die gerechten Forderungen des Gesetzes als selbstverständliche Folge davon erfüllt werden. Nicht durch uns natürlich, die nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Das Gesetz zu vollbringen bedeutet also unter dem neuen Bund nichts anderes als Christus darstellen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Vers 17. Das Denn, mit dem dieser Vers beginnt, zeigt uns, dass Paulus jetzt näher erklärt, was er mit Vers 16 sagen wollte. Der Geist und das Fleisch sind einander entgegengesetzt. Es sind zwei Mächte, die einander Widerstreitendes hervorbringen. Wenn jemand durch den Geist wandelt, kann das Fleisch bei ihm nicht wirksam werden. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Trotz manchem Widerspruchs kann es keinem Zweifel unterliegen, dass Paulus nicht den menschlichen Geist, sondern den Heiligen Geist Gottes damit meint. Genauso wie es in Kapitel 3,3 der Fall ist. Das Fleisch versucht den Menschen, den Geist zu besiegen. Und der Geist versucht seinerseits, das Übergewicht gegenüber dem Fleisch zu bekommen. So findet im Innern des Gläubigen ein richtiger Krieg statt. Gleich 1. Petrus 2,11. Bei dem sich zwei Mächte gegenüberstehen, die jede versucht für sich die Oberhand zu gewinnen. Worum geht es in diesem Krieg? So, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Es gibt nicht so etwas wie einen neutralen, freien oder gar autonomen menschlichen Willen, der beschließen kann, was der Mensch tut. Er kann niemals dem Fleisch-Geist-Konflikt entrinnen. Entweder wird er vom Geist oder vom Fleisch geleitet. Entweder wird das Begehren des Fleisches oder das Begehren des Geistes erfüllt. Es gibt keinen neutralen Mittelweg, kein neutrales Ich, das diesem Konflikt auszuweichen vermöchte. Keinerlei Eigenwillen, keine Wahlmöglichkeit, nach der man sich richten könnte. Zum Schluss noch einige Gedanken zu Vers 18. Vers 17 schien zu suggerieren, das individuelle Ich des Menschen sei ein willenloses Werkzeug, ein Spielball, der zwischen Fleisch und Geist hin und her fliegt. Eine derartige Vorstellung würde aber jede Eigenverantwortung des Menschen ausschließen. Man vergisst dann, dass der Gläubige nicht nur mit dem Fleisch, der sündigen Natur und dem in ihm wohnenden Heiligen Geist zu tun hat, sondern auch mit seiner neuen Natur. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist, Johannes 3,6. Das heißt, die neue Natur offenbart die Kennzeichen des Heiligen Geistes, aus dem sie hervorkommen. Die Wiedergeburt wird schon im Alten Testament in Hesekiel 36, die Verse 25 bis 27 beschrieben. Wir haben diese Verse vorhin in der Lesung gehört. Der Heilige Geist ist nicht die neue Natur, nicht der erneuernde Geist des wiedergeborenen Menschen, sondern eine göttliche Person, die in dem Gläubigen Wohnung macht. 1. Korinther 6,19. Der neue Mensch hat ein erneuertes, geheiligtes Verlangen, den Willen Gottes zu tun. Ihm fehlt aber dazu die Kraft. Und diese Kraft gewinnt der neue Mensch aber aus dem Heiligen Geist, der bei ihm eingezogen ist. Römer 7, Verse 7 bis 26 beschreiben den Zustand des neuen Menschen, der gerne das Gute tun möchte und die Kraftquelle dazu in einem anderen, nämlich dem Heiligen Geist, kennengelernt hat. Römer 8 und Galater 5 beschreiben den neuen Menschen, der nicht nur danach verlangt, das Gute zu tun, sondern es durch die Kraft des Heiligen Geistes tatsächlich fertig bringt. Die neue Natur will den Willen Gottes tun, kann es aber nicht und lässt darum den Heiligen Geist in sich wirken. Und es ist der Heilige Geist, der das Gute in dem neuen Menschen und durch ihn tut. Durch den Geist geleitet zu werden, bedeutet, in der Kraft des Geistes die alte, sündige Natur niederzuhalten und die Gebote Gottes zu erfüllen. All das musste gesagt werden, um deutlich zu machen, dass der neue Mensch kein Spielball zwischen Fleisch und Geist ist, sondern von Natur aus die Werke des Fleisches hasst und danach verlangt, die Frucht des Geistes hervorzubringen. Darum kann unser Vers sagen, regiert euch aber der Geist. Nichts will die neue Natur lieber, denn durch Gottes Geist geleitet zu werden, und das ist das Kennzeichen der wahren Söhne und Töchter Gottes, Römer 8,14. Das Wörtet bedeutet demnach gewiss nicht nur Passivität, sondern das aktive Verlangen des neuen Menschen, sich bewusst unter die Leitung des Geistes Gottes zu stellen. Paulus sagt uns also zum Trost in diesem Vers, macht euch keine Sorgen um den inneren Konflikt zwischen Fleisch und Geist, denn wenn ihr euch daran gewöhnt, euch von dem Heiligen Geist leiten zu lassen, werdet ihr ganz von selbst die Frucht des Geistes hervorbringen. Die neue Natur beschließt selbst, ob sie durch den Geist oder das Fleisch geleitet werden will. Doch muss man dabei sagen, dass ein solcher Beschluss nicht ohne den Geist Gottes vollzogen werden kann. Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, sowohl das Wollen wie auch das Wirken. Philipper 2,13. Das empfindliche Gleichgewicht zwischen seiner Leitung und unserer Verantwortung darf nach keiner Seite hin gestört werden. Wenn wir abweichen oder aufgeben, ist das unsere Schuld. Auch wenn Gott es zugelassen hat, um uns eine notwendige Lektion zu erteilen. Wenn wir das Ziel erreichen, ist es nicht unser menschlicher Verdienst, sondern seine wunderbare Gnade, die uns durchgetragen hat. Wer durch den Heiligen Geist geleitet wird, hat nichts mehr mit den Werken des Fleisches zu schaffen. Ebenso wenig mit der Ordnung durch die die Werke des Fleisches nicht unterdrückt, sondern im Gegenteil noch befördert werden. Der Geist erfüllt in uns das Gesetz. Doch wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter dem Heiligen Geist, unter Jesu Gnade und Liebe. Lob, Dank und Preise dafür unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen.